Christi Himmelfahrt, in der Schweiz und in Liechtenstein Auffahrt genannt, bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag, gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. Wir haben letzten Donnerstag keinen Gottesdienst gehabt. Uffert ist selbstständig gefeiert worden, wenn überhaupt. Und darum reiche ich euch damit noch nachher, was Wikipedia zur Auffahrt schreibt, was das für ein Fest ist, falls ihr das nicht gewusst hättet. Uffert hat für uns eine relativ grosse Aktualität zurzeit, für uns als Gemeinde. Und zwar wegen dieser Predigtserie, in der wir drin sind. Wir gehen heute bereits zum vierten Mal in den Thronsaal oder im Himmel hineinschauen, was dort passiert in der letzten Zeit. Der Ort, wo Jesus jetzt ist, seit Auffahrt. An der Rechte Gottes im Himmel. Wir schauen heute, wie Martin gesagt hat, zum vierten und letzten Mal dorthin. Wir werden nachher die Offenbarungsserie unterbrechen und vielleicht im Laufe des Jahres mal einsteigen in eine dritte Serie oder im Laufe des nächsten Jahres. Das wissen wir noch nicht genau. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie ein Lamm, wo ja ein Symbol oder die Verkörperung von Jesus Christus ist, der geopferte Jesus ist, wie ein Lamm die sechs Siegel von dem verschlossenen Buch aufgetan hat. Kapitel 6, die sechs Siegel, das erste Siegel, das Frieden gebracht hat, und die weiteren Siegel, die nachher Tod und Verderben über die Welt gebracht haben, wo Gericht Gottes über die Welt gebracht haben. Das ist so weit gegangen, dass die Menschen auf dieser Welt sich gewünscht haben, können zu sterben, weil sie gemerkt haben, hey, das ist Gericht, das von Gott, das von Jesus kommt, und wir können in diesem Gericht nicht bestehen. Wir werden das nicht können überleben, wir können dem nicht entgehen. Und so steht am Ende von dem sechsten Kapitel eine Frage, die man so eigentlich noch nicht beantwortet ist, letztes Mal. Nicht, weil Jonas das nicht wollte beantworten, sondern hat schlichtweg noch nicht können, weil es gar nicht aus dem Text rauskommt vom letzten Mal. Lesen wir schnell die zwei Verse, die am Ende vom sechsten Kapitel stehen. 16 und 17 ist das. Die Menschen flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da. Der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Das ist die Frage, die sich die Leute stellen. Angesichts dem zornigen Blick von Gott, angesichts dem Gericht, das von Gott und vom Lamm Gottes herkommt, wer kann in diesem Gericht bestehen? Wie kann ein Mensch den Zorn Gottes überleben? Ich will die Frage eigentlich noch ein bisschen persönlicher stellen. Wie kannst du persönlich dem Gericht Gottes entgehen? Wie kannst du im Zorn Gottes bestehen? Vielleicht fragst du dich, warum sollte Gott mich überhaupt einmal richten? Warum sollte ich überhaupt ins Gericht Gottes kommen? Wir werden später noch ein bisschen näher auf das Gericht Gottes eingehen. Und sonst lohnt es sich, die letzten vier Predigten mal noch nachzuhören, wo wir das schon ein bisschen angedeutet haben. Heute geht es weniger um die Frage, warum Gott die Menschheit, die Welt richten wird, sondern mehr um die Frage, wie können wir in diesem Gericht bestehen? Weil dass das Gericht kommt, ist unausweichlich, das zeigt uns die Bibel relativ klar. Und so kommen wir in dem Kapitel 7 zu zwei Visionen, die Antwort geben auf die Frage, die im Rahmen des sechsten Siegel gestellt worden ist. Und erst im achten Kapitel geht es nachher weiter mit dem siebten Siegel, wo eben die sieben Posaunengerichte dann wird auslösen. Es wird nicht so eindeutig klar, ob jetzt die Ereignisse aus Kapitel 7 chronologisch einzuordnen sind. Also gehört das jetzt noch zum sechsten Siegel? Ist Kapitel 6, 7, 8 einfach chronologisch, aufbauend? Oder, und dazu tendiere ich je länger je mehr, wo ich mich dann mit dem Text auseinandergesetzt habe, sind das mehr grundlegende Ereignisse, die der Johannes sieht? Also es fängt an, danach sah ich. Also als Antwort auf die Frage schenkt Gott dem Johannes zwei Visionen, die ich mehr grundlegend verstehe. Grundlegende Wahrheiten, grundlegende Info. Wie ist es möglich, dass Menschen in diesem Gericht bestehen können? Also wir haben da die Antwort auf die Frage im Kapitel 6, 17, wie handelt Gott an diesen Leuten, die er retten will, und was ist das Resultat dieser Rettung? In der ersten Vision sehen wir die Versiegelung von diesen 144'000 Menschen. Und die Vision fängt damit an, dass Johannes vier Engel sieht, an allen Ecken, allen vier Ecken der Welt, wo die Sturmwinde zurückhalten. Die Sturmwinde, die in dem Sinne ein Symbol sind für all die Gerichtsstürme, die Lebensstürme, die, die Menschen auf dieser Welt erwarten, respektive die sie regelmässig erleiden. Und dann taucht ein fünfter Engel aus. Er kommt aus dem Osten, beschreibt uns Johannes, vom Sonnenaufgang her. Und dazu muss man wissen, der Sonnenaufgang, der Osten, ist der Ort, wo die Juden das Heil erwarten. Der Messias kommt aus dem Osten. Das heisst, wenn der Engel aus dem Osten kommt, dann ist das ein Zeichen, dann ist das ein Wirken Gottes. Der Engel, der kommt und sagt, nein, wartet noch, bringt kein Gericht über die Welt, lasst die Wind noch nicht über die Erde ziehen, es soll noch kein Schaden angerichtet werden. Zuerst will Gott noch etwas anderes vollbringen. Frieden auf dieser Welt. Manchmal haben wir Menschen das Gefühl, wir hätten selber Frieden geschaffen. Weil wir gute Politiker haben, weil wir weise gehandelt haben. Zum Beispiel seit dem Zweiten Weltkrieg, Jahrzehnte vom mehr oder weniger grossen Frieden im christlichen Abendland. Und klar, die Menschen waren sicherheitsmüde nach dem Krieg. Es hat Politiker gegeben, die weise gehandelt haben, damit der Frieden bis heute gewahrt worden ist. Zumindest in vielen Ländern aus Europa, längst nicht in allen. Aber wir müssen uns bewusst sein, die Bibel zeigt uns das relativ klar, letztendlich ist es Gott, der Frieden schenkt. Sei das jetzt in Bezug auf Krieg oder in Bezug auf ausbleibende Naturkatastrophen, es ist Gott, der den Befehl über die Engel hat und ihnen gebietet, lönnt die Sturmwind los oder lönnt es eben nicht los. Wir haben gesehen, die Gerichte aus der Offenbarung, sie werden müssen kommen. Sie sind eine logische Folge vom Ungehorsam, von der Abtrünnigkeit, von der Menschheit, die nicht ihrem Schöpfergott nachfolgen will. Ja, seit Anfang von Adam und Eva, seit sie in Sünde gefallen sind, erleben wir auf dieser Erde das Gefallensein von dieser Schöpfung, von den Menschen. Und damit Leid, Tod und Verderben. Und immer dort, wo wir es nicht erleben, ist es zurückzuführen in erster Linie auf die Gnade Gottes, die sagt, nein, haltet die Sturmwinde zurück. Bringt keinen Lebenssturm über die Erde hinweg. Das ist so ein kleiner Aspekt zum Einstieg. Eigentlich dürfen wir Menschen dankbar sein über all die Stürme, die wir nicht erleben. Weil die Normalität für die Welt, die so kaputt und so verdorben ist, wäre Tag ein, Tag aus solche Stürme, die uns das Leben schwer machen. An dieser Stelle wird uns gezeigt, warum jetzt da an diesem Moment so eine Stille herrscht. Und zwar will Gott seine Knechte versiegeln. Im Vers 3 sagt der Engel, verwüstet das Land und das Meer noch nicht, richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Bevor jetzt also die Stürme da losbrechen, sollen die Knechte Gottes versiegelt werden. Und im Folgenden wird uns nachher beschrieben, wie 144'000 Menschen das Siegel auf die Stirn aufgedruckt bekommen. 144'000 Menschen, wer sind die Leute? Es ist eine Frage, die ihr euch vielleicht schon denken könnt, die ist ziemlich umstritten unter verschiedenen Theologen und Kommentatoren. Bei einem habe ich gelesen, der hat gesagt, es sei wahrscheinlich die meist diskutierteste Stelle aus der Offenbarung. Und jetzt sollte ich kommen und euch das auslegen und euch sagen, wie das wirklich sich verhält. Den Anspruch habe ich natürlich nicht. Aber ich wollte euch sagen, zu was ich tendiere oder was für mich am logischsten ist. Im ersten Blick sieht es so aus, als wären das 144'000 Personen aus dem Volk Israel. Die 12 Stämme werden explizit genannt, obwohl da jetzt noch die ein oder andere Knacknuss drin, der Stamm Gad, zum Beispiel, nicht Gad, Dan, Feld zum Beispiel, dafür ist Manasse noch aufgeführt, nebst dem Josef. Das könnt ihr selber mal in einem Kommentar nachforschen, was da dahinter könnte stehen. Aber das weist irgendwo darauf an, hey, dass sie versiegelte aus dem Volk Gottes, aus dem ursprünglichen Volk Gottes, aus dem Volk Israel, aber Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Die in dieser Endzeit zum Glauben an Jesus Christus finden. Das ist so die naheliegendste Auslegung. Aber wenn wir nachher näher anschauen, dann ist es irgendwo verwirrend, dass der Johannes davon redet, dass der Engel sagt, erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, unser Siegel aufdrücken. Es ist ja nicht so, dass nur Juden Christen Gott dienen, sondern alle Nachfolger von Jesus dienen irgendwo Gott. Ja, in einer wörtlichen Übersetzung heisst es sogar, die Knecht Gottes müssen wir versiegeln. Ja, der Paulus nennt sich immer Knecht Gottes. Alle Christen sind Knecht Gottes. Warum sollte es also an dieser Stelle nur Juden sein? Und dann kommt noch dazu, die Versiegelung, die da genannt wird, schauen wir ja oft als etwas ganz Spezielles an, wo nur da in der Offenbarung mit diesen 144'000 passiert. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Versiegelung auch an anderen Orten das Thema ist. So sagt der Paulus zum Beispiel der Korinther oder auch der Epheser, ihr sind, wenn ihr gläubig geworden sind ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Wenn ihr erkannt habt, wer Jesus Christus ist und die Botschaft angenommen habt für euch, hat Gott euch in dem Moment den Geist der Verheißung gegeben, den Heiligen Geist, und so sind ihr versiegelt worden. Wörtlich schreibt er, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1,13. Also die Versiegelung nach neutestamentlichem Kontext ist etwas, wo jeder Mensch erlebt, wo sich Jesus zuwendet, wo sagt, ich will mit dem Gott unterwegs sein. Und von diesem Aspekt her verstehe ich die Stelle da in der Offenbarung eher dorthin gehend, dass die 144'000 als eine symbolische Zahl für alle erretteten steht, für alle Menschen, die Jesus nachfolgen. Die berechtigte Frage ist natürlich, aber warum wird das so explizit verbunden mit diesen 12 Stämmen? Das ist eine gute Frage. Eine mögliche Erklärung wäre, weil wir uns bewusst sind, wir sind letztendlich eingepfropft in das Volk Gottes. Wir haben die 12 Stämme vom Volk Gottes, ursprünglich erwähnte Volk Gottes. Und im Neuen Testament lesen wir, es ist und bleibt das Volk Gottes. Und die Heidenchristen, also die Christen, die aus den Völkern kommen, die sind als wilde Zweige eingepfropft in den edlen Ölbaum. Also unsere Grundlage, unser Glaube kommt von den Juden. Und so sind wir letztendlich als Christen auch heute noch Teil von dem 12-Stämme-Volk. Das wäre eine mögliche Interpretation, das auf das zurückzuführen. Es geht ja letztendlich um die Frage aus dem Kapitel 6, wie kann man im Gericht Gottes bestehen oder wer kann im Gericht Gottes bestehen? Und Gott zeigt dem Johannes auf, einen ersten Schritt, um im Gericht Gottes bestehen, muss man versiegelt sein. Versiegeln, was bedeutet versiegeln? Versiegeln bedeutet, etwas als Eigentum zu markieren und damit auch unter den eigenen Schutz, unter die eigene Herrschaft zu stellen. Mit dem ist nicht gesagt, dass Christen vor allem Elend bewahrt werden, wo man da jetzt in der Offenbarung zum Beispiel lesen oder ganz grundsätzlich in dieser Welt. Wir haben ja erst gerade im letzten Kapitel von den Märtyrer gelesen, also Christen, die um ihres Glaubenswillen durchaus Not und Trübsal erleben. Aber es bedeutet, Gott kennzeichnet die Leute als sein Eigentum. Er stellt sie unter seine Herrschaft. Als Eigentum Gottes kennzeichnet sie bedeutet, von ihm erwählt sie, seine Treue verheißen zu haben. Sein begleitende und sein bewahrende Handeln dürfen über sein Leben zu wissen. Im Sinn von, Gott wird mich ans Ziel bringen. Er wird mich ans Ziel bringen, ich werde bestehen in diesem Gericht. Ich werde am Schluss aufgerichtet werden. Im Philipperbrief haben wir zum Beispiel die Stelle, wo der Paulus sagt, hey, ich bin zuversichtlich, dass der Gott, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, er wird das vollenden. Er wird euch zur Verherrlichung führen. Das ist ein Aspekt von dieser Versiegelung. Gott hat etwas angefangen mit uns und wir dürfen gewiss sein, er wird es zur Vollendung bringen. Versiegelt sein bedeutet, wir sind Gottes Eigentum und wir stehen unter seinem Schutz, auch wenn wir Schwierigkeiten in unserem Leben werden müssen erfahren. Nachher kommt der Johannes zu dieser zweiten Vision. Oder sie wird ihm zeigen, die zweite Vision. Und während die erste Vision vielleicht mehr individuell zu verstehen ist, oder ich verstehe sie mehr individuell auf die Versiegelung, die bei jedem Mensch an einem anderen Punkt im Leben passiert. Nicht als ein Ereignis, das aufs Mal 144'000 versiegelt werden, kommen wir zu einem Ereignis, das nachher am Ende dieser Zeit passiert. Am Schluss von all diesen Gerichtsszenen, wo man sieht, was passiert denn jetzt mit diesen Versiegelten? Was passiert, wenn all die Stürme vorbei sind? Und man sieht, wie eine riesige Schar von Menschen vor Gott im Himmel steht. Sie werden nicht mehr die 144'000 genannt, sondern es ist eine unzählbare, eine riesige Schar. Und das ist für mich mit der Hinweis darauf, die 144'000 ist symbolisch zu verstehen. Es ist die sogenannte Vollzahl von allen Menschen, die wird eingehen zum Heil. Die Vollzahl hat eine symbolische Bedeutung, verschiedene Zahlen, die da drin versteckt sind, 12, 12 mal 12 mal 1000, 1000, die sich zusammensetzt aus 10 hoch 3. Das wird ganz verschieden unterschiedlich ausgelegt. Auf das gehen wir nicht näher ein. Auch da kann man gut mal in ein Lexikon hineinschauen oder in einen Kommentar. Dort findet ihr die relevanten Punkte dazu geschrieben. Also wir sehen eine riesige Schar von Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, die vor Gott steht. Und mich hat das an die Verheißung an Abraham erinnert. Am Abraham, wo Gott gesagt hat, hey, durch dich werden mal alle Völker in dieser Welt gesegnet werden. Und jetzt sehen wir die Erfüllung von dieser Verheißung. Im Himmel wird tatsächlich Menschen aus allen Völkern, aus allen Generationen, aus allen Sprachen vor Gott stehen und bewahrt worden sind vor dem Gericht. Im Gespräch mit einem von diesen 24 Ältesten, wo wir vor 3 Wochen schon ein bisschen näher betrachtet haben, die Ältesten, erfahrt Johannes mehr, wer die sind und woher dass die Leute kommen. Er sagt ihm, sie kommen aus der grossen Bedrängnis. Und da sind wir schon bei der nächsten Frage, was ist die grosse Bedrängnis? Ist die grosse Bedrängnis gleichzusetzen mit dieser Trübsal, mit dieser grossen Trübsal, wo viele Christen dahingehend interpretieren, dass das die 3,5 letzten Jahre von der Menschheitszeit sind, bevor nachher die Erde definitiv aufgelöst wird, kaputt geht. Die schlimmste von allen Zeiten. Ist das mit dem gemeint? Oder geht es da viel mehr um die Zeit von der grössten Bedrängnis für die Gemeinde? Seit es die Gemeinde gibt, durch alle Zeitalter durch, hat sie Bedrängnis erlebt. Es gibt keine Christen, wo sich nicht durch Bedrängnis durch bewähren würden. Ihr Glaube würde in Bedrängnis bewährt bleiben. Bei den einen sind die Bedrängnis weniger stark und bei den anderen führt es dazu, dass sie ihr Leben lassen müssen. Aber in jedem Zeitalter hat sich die Gemeinde Gottes in der Bedrängnis müssen bewähren. Und darum ist vielleicht gar nicht so die entscheidende Frage, ob jetzt da die grosse Trübsal am Ende gemeint ist oder die allgemeine Bedrängnis, die alle Christen erleben, sondern viel entscheidender ist die Frage, wie sind die Menschen da angekommen? Wie haben sie es geschafft zu überleben? Wie haben sie sich können bewähren? Die Menschen sind ja nicht da, weil sie besonders gut wären. Sie sind nicht da, weil sie besonders geleistet hätten, weil sie gescheiter wären, weil sie reicher wären als andere und sich das hätten können erkaufen. Im Vers 14, im zweiten Teil vom Vers 14, sagt der Älteste zum Johannes Folgendes. Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Es gibt letztendlich nur einen Grund, wieso ein Mensch in dem Gericht Gottes bestehen kann und am Schluss vor Gott wird stehen. Weil er gereinigt worden ist. Weil er mit weissen Kleidern vor Gott steht. Durchs Blut vom Lamm gereinigt. Das ist eine typisch christliche Phrase, die viele Christen wahrscheinlich selber nicht einmal verstehen. Darum möchte ich mal ein bisschen genauer anschauen, was bedeutet das, durchs Blut vom Lamm Gottes gereinigt zu sein. Wer das Alte Testament ein bisschen näher kennt, der weiß um den ganzen Opferkult, der im Judentum betrieben worden ist. Gott hat den Menschen zeigen im Alten Testament durch den Opferkult, hey, wenn ein Mensch sich von dem Schöpfer Gott abwendet, nicht so lebt, wie es Gott gefällt, dann lässt er Schuld auf sich. Und jetzt ist es nicht so, dass man dann einfach einteilen kann in schuldige und nicht schuldige Menschen. Und gut ist es, dann leben wir halt so weiter. Sondern die Bibel zeigt uns, Schuld hat eine unglaublich heftige Konsequenz. Wenn Gott das Leben ist, wie die Bibel sagt, und Schuld uns von Gott trennt, bedeutet uns, dass Schuld uns vom Leben trennt. Und darum sagt die Bibel, die Folge von Schuld, von Sünde in seinem Leben ist der Tod. Und genau das wird im Opferkult veranschaulicht. Damit ein Mensch entsühnt werden, entschuldigt werden, muss ein reines, ein makelloses Opfertier sterben, die Trennung zu Gott symbolisch auf sich nehmen, damit der Mensch, der schuldig war, wieder Leben hat. Damit er wieder in die Nähe von Gott kommen kann. Es muss Blut fliessen. Der ganze Opferkult zeigt uns, wie eklig und wie katastrophal das die Schuld für den Menschen eigentlich ist und kommt zum Ausdruck in diesen Millionen von Opfertieren, die ihr Leben lassen. Jetzt zeigt uns das Alte Testament aber auch, dass es nicht eigentlich das Blut von diesen reinen Tieren ist, wo ein Mensch heiligen kann, wo ihn reinmachen kann, sondern dass es unvergängliches Opfer braucht. Dass es das eine wahre Opfer braucht. Und das ist das Thema vom Neuen Testament, wo uns zeigt, Jesus Christus als Sohn Gottes, der verheißene Messias, ist auf die Welt gekommen, als ein Mensch, der nie gesündigt hat, der sich immer am Willen Gottes unterordnet hat und darum fehlerlos war. Makellos war. Genauso wie es für ein Opfertier im Alten Testament gefordert war. Und der Messias hat sich angegeben als Lamm, drum Lamm, Opferlamm, und hat sich opfern lassen, dass sein Blut geflossen ist. Und das ist das Blut, das uns wirklich reinwaschen kann. Das ist eine Symbolik. Es ist nicht so, dass wenn man Kleider im Blut wischt, dass sie weiss werden. Aber das Lebenskleid eines Menschen wird gereinigt von der Sünde, von dieser pechschwarzen, tiefen Sünde, die in diesen Kleidern steckt, durch das reine Blut vom Opferlamm von Jesus. Und darum stehen die Schar von Menschen, darum steht sie rein und mit makellosen Kleidern, Gewändern vor dem Gott. Weil das sind die, die das Opfer von Jesus in Anspruch genommen haben. Und dadurch erlöst worden sind und gereinigt worden sind. Und somit haben wir die Frage beantwortet, die die Menschen gestellt haben, im Vers 17 und Kapitel 6. Wie kann man in dem Gericht Gottes bestehen, wenn deine Lebenskleider von all deiner Sünde befreit worden sind? Von dieser Schuld befreit worden sind durch das Blut von Jesus. Es gibt nur den einen Weg. Durch die Hinwendung, die ein Mensch zu Jesus macht, wenn er sagt, ich will auf dich ausgerichtet leben, vergib mir meine Schuld, wird er erstens versiegelt mit dem Heiligen Geist, und zweitens bewahrt auf die Zeit an, wo wir jetzt hier gelesen haben, aufs Ende, damit er heilig und gereinigt vor Gott stehen kann. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, wirst du mal in dieser Schar, die da beschrieben ist, stehen und mit diesen Leuten zusammen Gott arbeiten, mit diesen Worten, die wir im Vers 10 lesen. Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Der 10. Vers ist das Zentrum des Kapitels, darum habe ich die Predigt auch mit dem überschrieben. Der Vers ist das Zentrum dieser ganzen Botschaft in der Bibel. Der Vers ist der Mittelpunkt der Heilsgeschichte und er ist die Antwort auf 6,17. Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und vom Lamm. Wir können es uns nicht selber erarbeiten oder irgendwie machen, sondern er muss es uns schenken. Und das hat er gemacht durch das Lamm Gottes. Und wer das annimmt, wird versiegelt und gereinigt werden. Und wenn die Schar von Erlösten das Lob wird anstimmen, werden alle Engel einstimmen in den Chor. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie das wird tönen. Schaut mal ein Video von einem guten Chor auf YouTube. Und dann potenziert das mit einer Million oder weiss ich wie viel. Die Schar von Menschen, die wird einstimmen. Und die Schar von Menschen, von Engeln, die wird einstimmen in das Lob. Und der Gott wird arbeiten. Arbeiten dafür, weil er einen Weg geschaffen hat zur Rettung, zur Bewahrung in diesem Gericht. Und wo das Lamm Gottes, wo auch beim Thron, wo auf dem Thron ist, wird arbeiten, weil das Lamm der Weg ist. Jesus, der sagt, ich bin der Weg. durch ihn wird es möglich sein, erlöst zu werden, reine Kleider überzukommen. Darum wird auch das Lamm angebetet. Und ich möchte uns heute alle einladen, dass wir gemeinsam einstimmen in das Lob. Gemeinsam in die Anbetung einstimmen und Gott preisen. Dass wir Jesus preisen für das, was sie da haben. Wir kommen ja von Auffahrt her. Neben der Auffahrt gibt es noch viele weitere kirchliche Feiertage. Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Und ich habe mir überlegt, ist es richtig, dass wir an Auffahrt keinen Gottesdienst machen? Wie wichtig ist denn der Feiertag? Und das hat mich zur Frage geführt, ja, hat denn Gott Auffahrt initiiert? Gibt es überhaupt ein Fest im Neuen Testament, das Gott geboten hat? Und ich habe gemerkt, all die christlichen Feiertage, das ist Menschenwerk. Das heisst nicht, dass sie schlecht sind, aber keins von diesen Festen hat Gott initiiert. Ausser eins. Und das ist genau das Fest, wo wir eigentlich da auch andeutet sehen. Die Anbetung Gottes über dem Heil. Und das Fest nennt sich Abendmahl. Das ist das einzige Fest, das Gott uns im Neuen Testament geboten hat. Und wo mir das bewusst worden ist, ist es mir wichtig geworden, dass wir trotz der Corona-Zeit und Livestream nicht auf das verzichten. Und dass wir heute ganz bewusst miteinander Abendmahl feiern, um in den Lobpreis einzusteigen. Und Jesus die Ehre zu geben, die er verdient hat. Gott die Herrlichkeit und die Anbetung zuzusprechen, die sie verdient haben. Ich möchte auch dazu die Einsetzungswort von Jesus lesen aus dem Korintherbrief, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, ab dem Vers 23. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Da, in dem Wirken von Jesus, läuft alles zusammen. Das, was wir in der Offenbarung jetzt gerade miteinander angeschaut haben. Und darum, oder das feiern wir im Abendmahl. Und der Paulus betont am Schluss von diesen Versen, darum soll jeder sich prüfen, dass das Mahl vom Herrn in würdiger Weise feiert. Ist ein Adverb, ist nicht ein Adjektiv, das heisst, es geht nicht darum, dass wir als Personen, die es feiern, würdig sind, das können wir sowieso nicht sein, wir sind immer Sünder, die geheiligt worden sind. Es geht um die Art und Weise, wie wir es feiern. Nicht in Saus und Braus, sondern in Übervorteilung der armen Leute, wie es die Korinther gemacht haben, das ist ein unwürdiges Feiern, weil das Opfer von Jesus mit Füßen tritt. Paulus sagt, prüft euch, dass es würdig feiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das betonen, auch gerade in Zeiten von einem Livestream. Dass wir sie in der richtigen Haltung machen. Im Bewusstsein, was wir feiern. Dass wir nicht einfach noch ein bisschen Wein oder Traubensaft und noch ein bisschen Brot hinterdrücken, weil es jetzt halt der Benni da vormacht und wir da Abendmahl miteinander feiern. Sondern im Bewusstsein, wir verkündigen mit dem das Opfer, den Tod von Jesus, damit wir rein sein können. Dass wir mal reine Kleider haben können. In diesem Bewusstsein und in dieser Dankbarkeit kommen wir am Abendmahl vor unseren Gott und feiern und ehren ihn da drin. Und das werden wir machen. Martin, du darfst bereits kommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, um das parat zu stellen. Wir werden miteinander danken für das, was Gott für uns da hat, für den Kelch und für das Brot, sein Leib, das er gebrochen hat, danken, ihn anbeten. Und anschliessend an unser gemeinsames Gebet hier im Studio werden wir ein Lied miteinander singen oder hören. es ist das Lied würdig, das Lamm. Das ist ja aufgrund von dieser Textstelle im Kapitel 5 ist das Lied gedichtet worden. Und so passt es inhaltlich und auch vom Buch her, wo wir dran sind, sehr gut als Vertiefung vom Abendmahl. Und während dem Lied lade ich euch ein, dass ihr zuhause in der Familie oder auch wenn ihr alleine seid, gemeinsam als Gemeinde, die jetzt versammelt ist, das Abendmahl zu feiern, miteinander das Abendmahl zu nehmen und so Gott dir zu geben. Vater, ich danke dir, dass du einen Weg geschaffen hast, wie wir bewahrt werden vor deinem Zorn. Wie wir bewahrt werden, gerettet werden vor deinem Gericht, weil sich dein Zorn über Jesus entladen hat. Dass sein Leib gebrochen worden ist, damit ich darf leben. Dass sein Blut vergossen worden ist, dass mein Lebensgewand darf rein sein. So schnell ist mir gar nicht mehr bewusst, was das bedeutet, was du da hast. Und ich bin so dankbar für den Blick, den wir werfen in die Offenbarung und das können vor Augen gemalt bekommen, wie du uns erlöst hast und wie das mal wird sein, am Ende dieser Zeit, eingebettet sein, die Schar von Menschen, die dich anbeten, im Bewusstsein, du hast es vollbracht. Du bist der, der bewahrt hat. Und darum wollen wir dich ehren und dir Dank sagen für all das. Amen.
Herr Jesus Christus, ich bin so dankbar, dass du es nicht wie ein Raub festgehalten hast, dass du zum Himmel gehörst, dass du keine Sünde hast, sondern ja, du hast dahingegeben, du bist Mensch geworden, du hast ja, das Opfer auf dich genommen, dass du auf die Erde gekommen bist, um unseren Weg zurück zum Vater zu öffnen. Herr, danke, dass du dein Leben hingegeben hast, dass wir Nahrung haben und dein Blut einfach, dass wir dürfen gereinigt werden und am Schluss wirklich dürfen gerechtfertigt vor dir stehen. Und ja, du bist unser Advokat, unser Fürsprecher, ja, der uns bewahrt vor dieser Heiligkeit Gottes, die uns sonst würde irgendwie zerstören. Herr, danke vielmals, dass du das Opfer gebracht hast am Kreuz, dass du gestorben bist für uns, damit wir einfach dürfen das ewige Leben überkommen. Herr, lass uns das Geschenk einfach annehmen, Herr. Lass uns nicht stolz sein, lass uns da wirklich dankbar annehmen, was du tun hast für uns. Danke vielmals, Herr. Amen.
Amen. So lasst uns zusammen das Brot brechen, als Erinnerung daran, dass Jesus sein Leib für uns gebrochen hat. Und lasst uns das Getränk vom Weinstock trinken, in Erinnerung daran, dass Jesus das Blut für uns vergossen hat, während wir gleichzeitig in das Lied «Würdig ist das Lamm» dürfen einstimmen. Ich möchte das Abendmahl abschliessen mit den letzten Versen vom Kapitel 7. Ich lese ab dem Vers 15. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen, und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Die abschließenden Verse von Kapitel 7 bilden gleichzeitig einen wunderbaren Ausblick. Ein Ausblick auf das, was uns erwartet. Ein Blick auf das, was all die erwartet, wo mal in diesen reinen Kleidern vor Gott werden stehen. Unser Leben in der Ewigkeit. Gott wird bei uns sein. Es heisst, er wird eine Art wie über uns zelten. Ein Zeichen für seine Gegenwart, wo wir jetzt noch nicht in dieser Intensität erleben. Ein Zeichen für seine Nähe, für die Geborgenheit, die wir bei ihm haben, bei unserem Vater. Wir werden keinen Hunger und keinen Durst mehr erleben müssen. kein Lebenshunger, kein Lebensdurst, weil er gesättigt wird von Gott her. Totale Erfüllung in einem ewigen Leben. Keine Sonnenglut mehr oder auch keine andere Hitze mehr. Die Hitze von diesem Leben, von all diesen Bewährungen, von diesen Stürmen, die wir oft erleben müssen, ist weg, ist nicht mehr da. Und Gott, der alle Tränen wird abwischen, oder wie man es auch übersetzen könnte, auslöschen, inexistent machen, Trauer, die nicht mehr vorhanden ist. Und dann wird uns da im Vers 17 das Lamm wieder geschildert. Das Lamm, das nicht einfach nur ein Lamm ist, sondern das gleichzeitig auch Hirt ist. Der gute Hirt, der uns in Ewigkeit wird führen, zu der guten Quelle wird führen, zu der Quelle vom Wasser, vom Leben, das ewige Leben. Der gute Hirt, der uns im Psalm 23 näher beschrieben wird, oder auch in Johannes 10. Der Hirt, der nicht einfach nur eine Vertröstung auf die Zukunft, auf die Ewigkeit ist, sondern der Hirt, der eine Verheißung für die Gegenwart ist. Jesus, der vor sich sagt, ich bin der gute Hirte, der versprochen hat, seine Lämmer, sein Volk, die Leute, die hier in weissen Kleidern vor Gott stehen, schon jetzt in dieser Erdenzeit zu begleiten, zu führen, zu bewahren, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Vielleicht bist du aktuell gerade in Bedrängnis. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die durch Corona den Job verloren haben. Vielleicht bist du in Bedrängnis aufgrund von Krankheit, oder weil Leute dich fertig machen, kaputt machen, weil du sagst, ich will dem Jesus nachfolgen. Und du wirst lächerlich gemacht. Du darfst wissen, der Hirt, das Lamm Gottes, der begleitet uns schon jetzt. Er führt uns schon jetzt dort an, wo wir es brauchen. Auf frische Auen, zum erquickenden Wasser. Wir dürfen wissen, wenn du mit dem Hirt unterwegs bist, gehörst du zu den Versiegelten. Du bist versiegelt auf den Tag, den wir hier beschrieben bekommen haben. Und wenn du weißt, du gehörst noch gar nicht zu dieser Schafsherde, der Hirt ist noch nicht dein Hirt. Kapitel 6, 17 ist die Frage, wer kann da noch bestehen, wenn der Zorn Gottes über uns hineinprasselt? Und die Antwort darauf ist, wend dich dem Hirt zu. Wend dich dem Lamm zu, der sein Leben gegeben hat, und dich will weiden und dich will durchführen durch die Weltzeit zur Ewigkeit. Hin zum reinen Leben. Es ist auch heute so, dass wenn noch Fragen offen sind, vielleicht auch insbesondere Fragen dazu, wie dass ich zu dem Hirt kommen kann, wenn jemand zuschaut, der das noch nicht kennt oder nicht weiss, wie das nicht genau funktionieren soll. Man hat die Möglichkeit, sich jetzt in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde noch via Mail oder via Bürotelefon zu melden bei uns. Es ist alles verlinkt im Videobeschrieb, wie ihr die Kontaktdaten findet. Auch wenn sonst noch Fragen aufgekommen sind zu dem siebten Kapitel, ihr dürft euch wirklich melden. Ich muss sowieso noch da sein und etwas erledigen administrativ. Der Brief für unsere Leute, die keine E-Mail haben, wird noch rausgehen. Also ihr habt die Möglichkeit, euch zu melden, wenn da noch Fragen offen wären. Und wir werden zum Schluss nochmal einstimmen in ein Lied oder hören auf ein Lied, wo genau der Hirt, der wunderbare Hirt, charakterisiert. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Adieu miteinander, bis zum nächsten Mal.